daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät, Sonderfolge 2004, Part 2. Wieder mit den Gästen Alex Batzke und Martin Pieler. Herzlich willkommen.
Danke, da Hallo. Sind wir wieder.
Ja, wir 2004. Sind immer noch im Jahr 2004. Wir haben gesprochen letztes Mal über die Filme des Jahres. Ihr habt ein bisschen erzählt von aus eurer frühen Jugend. Und jetzt kommt der Klaus, der leider nur virtuell dabei ist, in guter alter Tradition immer in diesen Sonderfolgen. aus Gründen habe ich hier ein paar Audioaufnahmen und er erzählt uns kurz was über sein Jahr 2004.
Zum Jahr 2004 fällt mir natürlich ein, dass unser zweiter Sohn geboren wurde, der Louis. Und das war dann natürlich mit einem eineinhalbjährigen der Beginn einer heißen Phase in der Familie. Aber es war nicht nur Arbeit, es war auch sehr lustig und schön. Und 2004 war für mich persönlich auch ein Jahr der Veränderung, weil ich da von Schönau an das Max-Planck-Gymnasium in Laag gewechselt bin. Und ich weiß noch, dass 2004, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag, der Tsunami war. Und mit den Nachrichten hatte ich echt schwer zu kämpfen. Und 2004 war also persönlich und was das, was in der Welt so los war, ein sehr ereignisreiches Jahr. Und ich glaube, dass Marc und ich mit Bale das erste oder auch das einzige Album in der Besetzung vorbereitet haben, nämlich We Are Careless People, angelehnt an eine Aussage von Daisy, glaube ich, in F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby. Weiß natürlich keiner, egal, auf jeden Fall war man da, glaube ich, dabei, das einzuüben.
Ja, ich war nämlich Gitarrist beim Klaus mal eine Weile, für ein Album zumindest, und ein paar Live-Gigs. Stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Muss wohl die Zeit gewesen sein. Ja.
Ja, schön.
Stimmt, der Tsunami, an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Klaus nimmt so Weltnachrichten auch noch mal deutlich mehr mit irgendwie. Ich habe es jetzt nicht mehr so abgespeichert oder habe es auch nicht so zentral wahrgenommen. Oder erinnere mich auch eher vage, muss ich sagen, dran. Irgendwie hat es mich, glaube ich, nicht so erreicht.
Ich habe das hier sogar noch in meinen Notizen stehen gehabt, aber das war auch das Erste, was ich gelesen habe, als ich 2004 gegoogelt habe. Da stand das mit dem Tsunami da in Sumatra, war das, ne? Also da so in, ja, genau. Ja. Da ist ja dann später auch, wir werden ja irgendwann auch nochmal über das Jahr 2005 sprechen und da gab es ja auch diese Band Revolverheld und die haben in einem Song auch, einen Song begonnen mit Heute ist Tsunami hier im Haus, es ist dein Glückstag und das wurde dann später geändert, weil es dann doch ein bisschen zu hart war sozusagen. Also das, wie sagt man, too early sozusagen für den Joke. Genau, aber da kam, glaube ich, das Wort Tsunami auf. Also, dass das jeder kannte auf einmal.
So. Ja, das stimmt wohl. Wir haben nämlich letztes Mal auch gar nicht über die großen Ereignisse des Jahres gesprochen. Könnte man natürlich jetzt noch ganz kurz nachholen. Ich habe ein paar Sachen notiert. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch was habt. Nämlich Facebook wird gegründet.
Jawohl.
unter dem ersten Namen noch The Facebook, glaube ich. Oder wie hieß es? Was war der allererste Name? Ja. Und spätestens seit dem Film Social Network weiß man ja auch, was da die ursprüngliche Motivation war. Und eigentlich hat sich auch nichts geändert. Und
was für ein sympathischer Typ der Zuckerberg einfach ist.
Genau. Und dieser Tage bestätigt sich ja wieder, dass sich da grundsätzlich ja nichts geändert hat dran.
Genau, richtig.
Dann gab es noch einen Terroranschlag in Madrid, Al-Qaida nochmal. Dieser Zuganschlag mit 193 Todesopfern. Mhm. Und dann gab es noch eine Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft mit einem sehr unwahrscheinlichen Europameister, nämlich Griechenland.
Ach, hier, Rehagel, genau.
Deutsche Mannschaft ja, ist sang- und klanglos ausgeschieden in der Vorrunde. Und es war dann auch das letzte Turnier von Es gibt nur einen Rudi Völler. Und dann kam ja der Heiland, der kurzzeitige Jürgen Klinsmann. Und über Sommermärchen haben wir ja schon gesprochen.
Genau. Apropos Europa, EU-Osterweiterung fand in 2004 statt. Von 10 auf 25 Länder. Also das hat die EU mal um einen Schlag ziemlich viel größer gemacht.
So. Und auch sieht man auch, wie viel Zeit da vergangen ist. Sowohl Meister als auch Pokalsieger im Fußball war Werder Bremen.
Die Zeiten soll es gegeben haben. Außerdem gab es diverse Großdemonstrationen gegen die Einführung von Hartz IV.
Das hat ja geklappt.
The Sozialhilfe, today known as Bürgergeld.
Ja, das Vermächtnis von Gerhard Schröder eigentlich, Schröder, muss man sagen. Ja. Hat ihn natürlich dann Kopf und Kragen gekostet, aber die Sache hat ihm eigentlich recht gegeben, soweit, glaube ich. Gilt, glaube ich, unumstritten als gute Idee. Dann sind wir jetzt bei den Alben.
Apropos Politik, hatten wir gesagt, dass Horst Köhler Präsident geworden ist, der vor kurzem, vor 2 Wochen oder so verstorben ist. Also um das nochmal kurz, da schließt sich der Kreis sozusagen. So.
Ja.
Sorry, wollte ich nur kurz erwähnen. Jetzt Musik. Okay.
Wir sind bei unseren 5 Alben, die sich jeder von uns ausgesucht hat. Wir haben ja letztes Mal schon eine Runde gemacht. Ich habe über die Libertines gesprochen. Ihr hattet, was war dabei? Helft mir nochmal ganz kurz.
Beatsteaks.
Ich hatte Green Day. Genau.
Ja, Green Day natürlich, genau. Ja. Und jetzt kommt hier das erste Album von Klaus, der ja dann jetzt einmal vorlegen darf, bevor wir dann mit Runde 2 weitermachen. Und hier kommt's.
Von den 5 Alben, die ich rausgesucht habe zu 2004, ist, glaube ich, das hier das bekannteste. Und zwar handelt es sich um das Debütalbum von Keane, das heißt Hopes and Fears. Und Keane war in dem Jahr sozusagen die neue Band mit etwas ganz Seltsamem, nämlich eine Band ohne Gitarre, sondern nur mit Klavier, Bass und Schlagzeug und einem Sänger, der so ein bisschen Babyspeck im Gesicht trug, aber glaube ich, wenn man Erzählungen glauben darf, trotzdem relativ arrogant war. Das finde ich immer sehr schade, wenn man so empfindsame Musik macht oder Musik für empfindsame Menschen, sage ich jetzt mal, und sich dann als arrogant entpuppt. Aber das weiß ich nur, glaube ich, von Konzertgängern. Also ich selber habe das so nicht erfahren, aber dieses Album böte, wenn es einen Grund für Arroganz gäbe oder eine Rechtfertigung, Grund dazu, weil vor allem die ersten, ich sage jetzt mal, 6 Lieder sind alles Knaller. Das erste Lied ist sozusagen ein Lied für die Ewigkeit, Somewhere Only We Know, gecovert später von Lily Allen. Da muss man aber aufpassen, wenn man sich die Noten aus dem Internet zieht, dass man dann nicht die von ihr kriegt, das ist uns mal passiert. Und dann hat der Pianist das gespielt und dann hat es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es gesungen hat, meine Frau oder meine Tochter, gesungen wie Keane und dann hat es nicht mehr gepasst. Muss man aufpassen. Auf jeden Fall Somewhere Only We Know, eine Hymne eigentlich. Ganz toll finde ich das. Und dann gibt es in Folge einen Hit nach dem anderen, finde ich. Und This Is The Last Time ist das zweite Lied und dann Everybody's Changing, super. Und was ich natürlich toll fand, in ihren Interviews haben sie Ultravox genannt als Einfluss. Und bei Ultravox gibt es ja immer so ganz tolle Piano-Linien und so. Ich meine, hier gibt es das die ganze Zeit, weil das ja das Hauptinstrument ist, das Piano. manchmal denkt man, hey, da musste noch was anderes dabei sein, weil das so voll klingt. Aber es war so, dass hier ein Klavier, ein Bass und ein Schlagzeug am Start war und sonst nichts. Super produziert auch das Ganze und natürlich weltumarmend. Man kann das natürlich auch scheiße, pubertär oder sonst was finden. Aber ich habe, als ich sie nochmal gehört habe, bemerkt, dass das wirklich ein Knalleralbum ist. Vielleicht reicht es, eins von Keane zu haben, möglich. Also der Sänger singt auch teilweise sehr hoch und ich finde es sehr gut. Das letzte Lied heißt Bad Shaped. Das finde ich auch noch sehr gut. Also ein tolles Album, das auch, obwohl ich das jetzt erwähne, in den Charts war.
Ich kenne Keane überhaupt nicht.
Ja, also ich kenne die Songs, die Klaus gerade genannt hat. Die kannte ich sogar auch ganz gut. Und ich kann mich auch erinnern, in dieser Zeit gab es ja die PlayStation 2 und da gab es dieses Spiel SingStar. Da hat man dann so Mikrofon an die PlayStation angeschlossen und hat dann so Lieder mitgesungen. So. Und da war das auch mit drauf, dieses Somewhere Only We Know. Das heißt, ich kenne dieses Lied relativ gut auch vom Text her. Das ist so ein Karaoke-Spiel gewesen und das war relativ schwer, weil das natürlich auch schwer zu singen war und man musste halt immer versuchen, den richtigen Ton zu treffen und da haben wir einige Nachbarn wahrscheinlich damit vergrault, wenn wir das immer gesungen haben und so. Aber deswegen kannte ich vor allem diesen Song relativ gut. So.
Mhm. Ja, das Spiel kenne ich, das macht Spaß natürlich oder hat Spaß gemacht damals. Weiß nicht, ob man es heute noch spielt.
Weiß ich auch nicht. So, ja. Aber warum eigentlich nicht? Also das ist ja eigentlich ein Spiel, was nicht altert.
Nee, eigentlich Sinne. Nicht.
So.
Nee.
Kann man ja eigentlich immer spielen. So. Ja, genau. Oh, einfach Ding, wo bist du hin? Oh, simple thing, where have you gone? Haben wir da immer gesagt. Naja, egal. Das ist das, was ich noch von Keane weiß, aber der Rest. Ja. Also ich würde jetzt nicht, so wie Klaus gesagt hat, sagen, dass die sozusagen so Evergreens gemacht haben, Somewhere Only We Know vielleicht, aber der Rest nicht.
Ja, also an mir sind die völlig vorbeigegangen. Also der Einstieg eben, das bekannteste Album des Jahres, so für mich gar nicht. Null, völlig an mir vorbeigegangen.
So, aber es war tatsächlich Chartsmusik, das stimmt.
Ja,
so.
Ja okay. Ja, wahrscheinlich, das rechtfertigt diesen Satz dann wieder, weil Chartsmusik haben wir sonst nicht so viel, obwohl Green Day vielleicht noch.
Ja.
Gut, dann seid ihr dran.
Mhm. Dann würde ich weitermachen mit einer Band. Und beim letzten Mal habe ich ja eine Band aus Deutschland erwähnt, nämlich die Beatsteaks, für alle nochmal nachhören gerne. Aber jetzt komme ich zu einer Band, die zumindest in Teilen so ein bisschen aus Deutschland kommt, nämlich die Indie-Britpop-Band mit deutschem Namen, aber eigentlich aus Schottland stammt, nämlich Franz Ferdinand. So. Mhm. Mit ihrem Album Franz Ferdinand. So. Und ich habe mir dann nochmal durchgelesen, weil ich wusste, irgendwas mit Deutschland war da. Dann habe ich mir nochmal genau durchgelesen, was da eigentlich los war mit dieser Band-Geschichte. Und das war folgendermaßen. Die sind nämlich total willkürlich irgendwie gefühlt zusammengewurschtelt. Der Gitarrist Nick McCarthy, und der hat nämlich als Kind in Bayern gelebt. Und dort hat er sogar Musik studiert. Er hat nämlich in München am Richard-Strauss-Konservatorium Kontrabass und Klavier studiert. Also so ein richtig studierter klassischer Musiker. Und dann ist er aber 2001 nach Glasgow gezogen. Und dann hat er so typisch, wie man so eine Band halt gründet, auf einer Party den Sänger Alex Caprinos und den Schlagzeuger Paul Thompson kennengelernt. Und beide, die hatten so aus Hobbymäßigkeit so früher Musik gemacht zusammen, so wie man das halt so macht. So, das heißt, und diese drei haben dann beschlossen, eine Band zu gründen. Jetzt haben wir also einen studierten Klassikmusiker, McCarthy an der Gitarre. Wir haben zwei Hobbymusiker, den Capranos am Gesang und den Thompson an den Toms. Und was fehlt jetzt noch? Bass. So. Und dafür kam Bob Hardy dann ins Spiel, der noch nie ein Instrument gespielt hatte. Der hat einfach von Capranos einen Bass geschenkt bekommen und seitdem, ja dann spiel den mal. So. Und dann hat er den seitdem einfach gespielt. Also das ist also so eine interessante Zusammenwürfelung dieser Band. Und daraus entsteht eigentlich eine sehr abwechslungsreiche, sehr britische Indie-Musik, finde ich, mit einigen Überraschungen. Der Song Tell Her Tonight, der hat total die Beatles-Anleihen. Das geht, das klingt sehr nach dieser alten Beat-Zeit. Dann gibt's The Dark of the Matinee, mhm, heißt der Song. Da ist ein sehr cooles Riff drin. Das bekannteste Lied und auch das entsprechende Chartlied war dann This Fire von der Band aus dem Jahr. Und der beste Song auf dem Album ist natürlich, und das ist auch ein Song, der sozusagen für die Ewigkeit bestimmt war, Take Me Out.
Ja, ja. Mhm.
Der, ja, ne, also wie, der ist ja auch so ultra cool. Wir haben den auch irgendwann mal mit der eigenen Band gecovert. Das macht einfach so viel Spaß. Der fängt ja an mit diesem einen Akkord, der ganz, ganz lange gespielt wird. Und dann wird das erst ja ganz lang, wird erst drüber gesungen, dann wird es ganz langsam. Und dann setzt dann dieses coole Riff ein.
Ja.
So. Und das macht diesen Song schon ziemlich cool. So, also, und nee, macht einfach super viel Spaß. Dann gibt es noch so ein paar Spaßsongs. Also, was heißt Spaßsongs? Zumindest vom Titel her. Auf Achse.
Hm.
Da hat nämlich der McCarthy gesagt: Ach, da gab es so eine Fernsehsendung in Deutschland. Da erinnere ich mich dran. Lass mal einen Song so nennen. So. Aber er ist gar nicht lustig, dieser Song. Es ist eine ganz melancholisch düstere mit Keyboard und so. Nur mal ganz cool. Und es gibt noch eine andere deutsche Anspielung, nämlich am Ende von Darts of Pleasure. Hm. Da singt der Sänger, der ja gar nicht Deutsch kann, nämlich aus Schottland kommt.
Ich weiß, was er singt. Ich weiß es ganz genau. Ich habe Zitat parat.
Sehr gut, dann sag du es mal.
Sagt er wir oder ich? Wir sind? Ich bin ich, super ich, fantastisch. Ich. Es ist
genau.
Shampoos mit Lachsfisch. Oder so, ja.
Genau, so. Ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit Lachsfisch, okay. Ja. Es ist so ein Nonsense-Satz, aber es ist super cool, ja. Und ja, also allein dafür gehört die Band irgendwie in den Olymp der Indie-Bands und ich habe die auch irgendwann mal live gesehen vor ein paar Jahren, sind einfach cool. Ist nicht mehr genau die gleiche Besetzung
McCarthy
wie früher.
McCarthy ist raus,
aber die Band,
aktuell und jetzt genau. Die haben gerade wieder ein Album gemacht, ich glaube sogar ganz frisch, 25 ist rausgekommen. Und
ja, das steht schon in der Liste für
Okay, du weißt Bescheid, ja. Müssen wir natürlich drüber sprechen dann in ein paar Monaten.
Genau, so. Nee, ist auf jeden Fall eine, finde ich, wichtige Band. Und höre ich immer wieder gern. Habe jetzt auch dieses Album jetzt in der Vorbereitung wieder sehr gerne gehört.
Ich fand den Nachfolger dann noch stärker eigentlich, das zweite. Aber habt ihr auch sehr, sehr, sehr geliebt. Und muss sagen, dass, wenn man das jetzt so einordnet nochmal, was da eigentlich los war, ab 2001 mit den Strokes, dann die Libertines, Franz Ferdinand, Maximo Park, Block Party, ein unfassbarer Overkill, vor allem mal von den Strokes abgesehen, von so britischen Indie-Rock-Bands. Also wirklich, und dann noch aus der zweiten Reihe ja dann auch nochmal mit The Rapture und wie die dann Future Heads und so, da gab es ja dann nochmal ein ganzes Arsenal an Bands, die dann gar nicht, Kaiser Chiefs, alles diese Zeit, alles 2003, 4, 5 machen die ihre Debütalbum, ein unfassbarer Boom. Und was diese Bands ja alle gemeinsam haben, ist nochmal so eine Referenz eigentlich auf den Postpunk der späten 70er. Und man kann eigentlich von jeder dieser Bands immer so nennen, was die konkreten Einflüsse sind. Also bei Maximo Park ist es eindeutig The Jam. Und bei Franz Ferdinand musste ich eigentlich irgendwie immer ein bisschen an die Talking Heads denken. Also so auch von den Gitarren und so, dieses bisschen Spackige. Und dann ist es halt unglaublich groovig auch, was die machen. Also dafür, dass der Basser eigentlich nicht Bass spielen konnte, ist unglaublich. Ich habe das gar nicht gewusst. Aber es ist halt sehr groove-basiert. Und was man immer gelesen hat eigentlich, was auch eine Referenz von Franz Ferdinand war, ist eine Band, die nennt sich Gang of Four. Post-Punk-Band, sehr links, sehr ideologisch auch. Und so auch sozialdemokratisch eingestellt, dass es prinzipiell keine Soli gab bei Gang of Four. Also, dass jedes Instrument gleichwertig sein sollte und halt gleichwertig den Groove unterstützend. Also eine Band, die sehr viel Wert auf Groove gelegt hat. Und die gelten immer so ein bisschen als Post-Punk-Referenz für Franz Ferdinand. Und was den Groove angeht eben. Aber Franz Ferdinand war halt immer viel melodiöser und auch von den Songs halt weltumarmender einfach. Fand ich immer ganz toll.
Ja, hat immer Spaß gemacht zu hören.
Total. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich eine Band, die ist schwer zu beschreiben, finde ich. Es ist das zweite Album von Interpol. Und Interpol machen eine Indie-Rock-Musik wie niemand sonst. Die ist jetzt mal so das Gegenteil von Franz Ferdinand. Sie groovt eigentlich nicht. Sie steht irgendwie starr. Und was diese Musik auszeichnet, ist ein sehr gerades, ein bisschen stumpfes geradeaus, oft so im Mittempo-Bereich oder im oberen Mittempo-Bereich und eine unglaubliche Kälte. Also es gibt kaum eine Rockband, die so kalt klingt, finde ich. Also sie ist eigentlich, steht, was das angeht, fast in der Tradition von Joy Division, wobei es dann letztlich doch ein bisschen angenehmer ist zum Anhören. Also so ein Bild, was ich mir so überlegt habe, ist, wie diese Musik klingt, ist wie so eine Gletscherlandschaft bei Nacht irgendwie. Es ist halt auch noch dunkel in dieser Musik. Und es gibt also eben immer so dieses relativ geradlinige Rhythmusfundament und dann so Gitarrentexturen, gar nicht besonders kompliziert und immer so auf dem ganz schmalen Grat zwischen eigentlich langweilig, aber trotzdem wahnsinnig hypnotisch. Und dieses Hypnotische und die Faszination wird vor allem rübergebracht durch diesen Sänger, Paul Banks, der auch wirklich eine sehr kalte und fiese, aber unglaublich faszinierende Stimme hat. Und dieser schmale Grat zwischen Faszination und Langeweile bei Interpol ist wirklich auch von Album zu Album unterschiedlich. Und ohne dass man benennen könnte, warum, also ich zumindest nicht, warum ich ein Album toll finde und das nächste dann wieder langweilig. Weil es gibt kaum einen greifbaren Unterschied eigentlich. Aber ich liebe eben drei Alben von denen sehr. Und das ist das erste davon, das heißt Antics. Und man wüsste auch gar nicht, welchen Song man jetzt da hervorheben sollte. Weil wenn einem prinzipiell Interpol gefällt, gefällt einem, glaube ich, jedes Lied auf diesem Album. Es kommt einfach irgendeins in die Playlist, vielleicht Narc oder Evil, das zweite oder das dritte. Aber man könnte jedes andere auch nehmen. Eine ganz, ganz interessante Band, die mal eine Weile in meinem Leben mir sehr, sehr wichtig war. Und ich kann mich an so eine Zeit erinnern, vor einigen Jahren, wo ich eigentlich nur noch Interpol gehört habe und auf nichts anderes mehr Lust hatte. Es war nicht die beste Zeit, aber ja, es war schon okay. Sagen, ja. Also solange man Interpol hört, ist, glaube ich, noch alles einigermaßen im Lot.
Und nicht Joy Division. Ja, genau.
Also die waren mir ja immer zu abgründig dann irgendwie. Aber was so diese Permafrost-Atmosphäre angeht, sind sie so Seelenverwandte, die zwei.
Ja, was für ein schönes Bild, ja. Also, ja da merkt man wieder den Autor an hier. Ich hatte so kurz so ein bisschen Assoziation an diese von mir sehr gelobten Vaccines. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, ob du da mitgehen würdest, vielleicht was die Stimme so angeht, aber Vaccines sind, glaube ich, wesentlich
fröhlicher. Ja, würde ich auch sagen. Ja, sofort. Ja, ja. Also das,
aber ja, ich habe.
Vielleicht von der Stimme müsste ich nochmal hören, aber die sind auf jeden Fall euphorischer.
Ja. Ja, wesentlich. Aber ich habe mir auch als erstes aufgeschrieben, erster Stichpunkt war guter Indie. Ich kannte die vorher gar nicht und ich habe es jetzt auch ganz gern gehört. So. Aber mehr kann ich dazu auch nicht ergänzen.
Also es ist dann das übernächste Album, glaube ich, das heißt nur Interpol, das ist dann der absolute Brüller. Also das ist wirklich mein absoluter Favorit. Das hat gar keinen Titel mehr dann. Man ist auch, das Cover ist auch, also die Cover sind natürlich auch immer, es geht immer schwarz zu irgendwie bei Interpol. Ist nicht sehr farbenfroh. Mhm.
Ja, guck.
Gut, dann, jetzt kommt der Klaus mit guten alten Bekannten vom Klaus.
So, meine Lieblingsband, The Divine Comedy, machen 2004 ein Album, also muss ich es erwähnen, weil es sonst bestimmt keiner gemacht hätte. Das heißt Absent Friends und es ist das Album nach dem Versuch von The Divine Comedy mit dem Radiohead-Produzent Nigel Godrich bisschen in die Radiohead-Richtung zu gehen, wobei man sagen muss, das ist das humorloseste Album von The Divine Comedy und dieser spezielle Humor macht The Divine Comedy eigentlich auch aus. Und das, was er musikalisch immer so auffährt mit Orchester und allem Möglichen, das passt natürlich hervorragend zu seinen Tongue-in-Cheek-Geschichten und das funktioniert auf Regeneration nicht so ganz. Ich finde es trotzdem ein super Album, aber was er dann wieder auf Absent Friends macht, sind praktisch die Dinge, die ihn mehr oder weniger einzigartig machen. Und ich glaube, er weiß das auch und deshalb blieb das ein einsamer Ausflug in diese Radiohead-Welt mit Regeneration. Das Album geht los mit dem Titellied Absent Friends. Da singt er über Oscar Wilde, über Stephen Green, Jean Seberg und prostet ihnen mehr oder weniger zu und sagt zum Beispiel, Oscar Wilde was a lonely child und so. Und das zweite Lied heißt Sticks and Stones und hat einen sehr düsteren Anfang und eine düstere Strophe und dann kommt aber ein wunderschöner Refrain. Lied Nummer 3 ist Leaving Today und da geht es darum, dass er sich von seinem schlafenden Sohn verabschiedet, wahrscheinlich weil er dann auf Tour wieder gehen muss. Und Come Home Billy Bird, Lied Nummer 4, ist dann wieder eines dieser lustigen Lieder, wo ein Vater irgendwie es schaffen muss, zum Fußballspiel seines Sohnes zu kommen. Und er ist praktisch International Business Traveler, singt er da. Und ich glaube, er schafft es dann. Aber wie gesagt, eines der lustigen Lieder. Und dann kommt mit Lied Nummer 7 mein absolutes Lieblingslied, Our Mutual Friend. Und darin geht es darum, dass, also um eine Dreiecksbeziehung, ein Typ geht mit seinem Kumpel und dessen Freundin oder Bekannter feiern, wie man heute sagt. Und dann irgendwie landen die zwei in einem Taxi und lassen den Freund zurück, also den gemeinsamen Freund. Er hat ja die Frau erst kennengelernt, dann fahren sie in die Wohnung dieses Freundes und dann küssen sie sich und dann wird er irgendwie bewusstlos oder was und wacht auf und am nächsten Morgen und dann liegt sie im Arm seines Freundes und der letzte Satz heißt No longer than was he our mutual friend. Ein ganz tolles Arrangement, Streicherarrangement. Ich habe es da schon live gespielt mit einem Pianisten und einer Geigerin und wenn man dann dem Text zuhört, das ist wirklich ganz, ganz toll gedichtet und kann ich nur empfehlen, dieses Lied. Dann kommt ein Lied, das heißt The Happy Goth. Das finde ich sehr witzig, weil da geht es um Eltern, die sich Sorgen machen um ihre Gothic-Tochter, die nur traurige Musik hört und dann schwarz rumläuft und sagt, dass die Stunden, die sie alleine verbracht hat, die glücklichsten ihres Lebens sind. Und deshalb heißt das Lied The Happy Goth. Und es ist aus der Sicht der Eltern geschrieben. Und dann noch ein ungewöhnliches Lied, das heißt Freedom Road. Das klingt fast ein bisschen country-mäßig und sehr bedächtig. Und dann kommt aber ein Akkordwechsel, den ich persönlich wunderbar finde. Also jetzt habe ich fast über jedes Lied geredet auf dem Album. Tut mir leid, aber es ist große Songschreiberkunst.
Da spricht die Begeisterung.
Ja, wie immer bei Divine Comedy und Klaus. Ja, Martin.
Ja.
Ja, ich habe überraschenderweise was mit Gitarren dabei.
Ja, sowas.
ganz was Neues. Und da müsst ihr mir gleich ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn nach fast 200 Folgen Lehrersprechtag und ich glaube jetzt auch schon fünfte Gastfolge hier bei dir im Podcast, bin ich mir nicht ganz sicher. Hat irgendwer irgendwann hier schon mal über Nightwish geredet?
Nee.
Okay.
Also zumindest, ich hab die in der Jahresrückblicksfolge als Enttäuschung des Jahres angesprochen, aber nur ganz das neueste Album.
Ja. Doch, okay. Mach.
Gut. Dann habe ich dabei das Album Once von Nightwish aus dem Jahr 2004. Offensichtlich das letzte Album mit der ursprünglichen Sängerin Taya Turunen. Mhm. Behaupte ich jetzt mal, dass das so ausgesprochen wird.
Habe ich immer so ausgesprochen, das passt.
Ja, die wird nämlich am Ende des Jahres, nachdem dieses Album released wurde, am Ende des Jahres 2004 von der Band rausgeschmissen, weil die Chemie da nicht mehr ganz stimmte, sie so ein bisschen Diva-mäßig unterwegs war, der Erfolg ihr langsam zu Kopf stieg und so weiter und so fort und auf jeden Fall Band und sie nicht mehr gut miteinander klarkam, irgendwie ihr dann neuer Freund, Ehemann, wie auch immer, spielte da wohl auch so eine Rolle. Also praktisch irgendwie so eine Yoko Ono-Geschichte da oder so, keine Ahnung. Naja, danach übrigens dann von 2007 bis 2012 Annette Olsen.
Mhm.
Ziemlicher Griff ins Klo, meiner Meinung nach, in Bezug auf die Band. Da habe ich die auch 2008 zum ersten Mal live gesehen in dieser Besetzung und dachte mir so,
Na, no, schade.
Schade. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, nämlich seit 2013 ist Flor Jansen Leadsängerin der Band und die macht das auf jeden Fall gut. Hm. Also, ob genauso gut wie Taya, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so viel besser als Annette, dass das auf jeden Fall klar geht, obwohl das neueste Album nicht so war, sagst du?
Ja, war irgendwie so langweilig. Also so, da war nichts Besonderes, außer ein Stück, was so nach Eurodance klang. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen kritisch. Ich musste ja auch Enttäuschungen raussuchen. Okay, ich musste irgendwas zu
Enttäuschungen. Ich habe schon zwei
dieses Album.
Wieder. Aber ich sag, ja, okay. Ich bin ruhig, mach weiter.
Also dieses Album ist auf jeden Fall meiner Meinung nach keine Enttäuschung. Es war sicherlich das kommerziellste Album, das sie bis dahin gemacht hatten. Sie hatten da auch gewechselt zu Nuclear Blast, so ein Metal-Label, das ja in Anführungsstrichen für Sellout bekannt ist. Dann gab es auch so einen Auftritt bei Top of the Pops, wo sie dann Playback gesungen haben, was jetzt irgendwie für so eine Metal-Band jetzt ja auch nicht so das Authentischste ist. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Album das, was Nightwish besonders macht, nämlich diese Kombination aus Metal und eben diesem Orchestral, diesen Chören, diesen Orchesterinstrumenten und natürlich Tayas Opernstimme. Ich glaube, und das ist auf diesem Album mit am vollendetsten ausdefiniert, irgendwie, könnte man vielleicht sagen. Deswegen auch umso schlimmer sozusagen, dass es an diesem Punkt dann erstmal vorbei ist, weil eben die neue Sängerin das ja dann einfach überhaupt gar nicht mehr leisten kann und dementsprechend dann Nightwish dann auch ein bisschen braucht, um da wieder so dieses Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. In Bezug auf Orchester und Chöre würde ich Dark Chest of Wonders herausstellen als Lied, wo das, glaube ich, mit am deutlichsten wird. Und eine weitere Besonderheit auf diesem Album, es gibt insgesamt 5 Duette mit dem Bassisten Marco Hitala, der so eine richtige, also der könnte auch der Sänger von Amon Amarth sein einfach, also so eine richtig tiefe Stimme, gluturale wieder rumgeschrien und so. Und da vielleicht als bester Track dieser Art I Wish I Had an Angel.
Ja.
Der geht auch richtig gut nach vorne. Ja, auf jeden Fall. Also noch nicht mal unbedingt so mein absolutes Lieblingsalbum von Nightwish. So, weil die ganz frühen Sachen gefielen mir auch sehr gut. Aber auf jeden Fall ein, glorreicher Abgesang auf Taya, würde ich sagen.
Ich fand noch Creek Mary's Blood ganz interessant mit so einem indianischen Dialekt, der dort gesungen wird. Dann war nämlich auch auf der Bravo-Hits, die ich ja beim letzten Mal erwähnt habe, auch Nemo als einer der Hits sozusagen drauf. Ich erwähnte ja bereits, dass es ganz verwunderlich war, dass da so viel Metal auf dieser Bravo-Hits drauf war. Nemo von Nightwish war auf jeden Fall auch da mit drauf. Das zeigt halt auch nochmal, wie erfolgreich die da so gewesen sind in der Zeit. Ja, aber ich meine, auch Flor Jansen macht das wirklich gut. Ich habe die auch mal live gesehen vor einigen Jahren und die auch live geht die gut ab. So, das ist schon ziemlich cool. Wahrscheinlich geht die sogar live besser ab als Taya. So.
Das glaube ich sofort, weil ja. Taya Solo habe ich schon mal live gesehen. Das ist auch gar nichts.
Ja. Genau. Ja. Schön. Ist auch nicht mein Lieblings-Nightwish-Album, aber sind ein paar gute Sachen drauf. Und ist übrigens hier ein Qualitätsmerkmal, gut joggbar. Ich habe mir das nämlich schön zum Joggen angehört hier.
Sehr schön. Gut joggbar. Das kommt so als Aufkleber jetzt immer auf CDs drauf. Ja. Batz gesagt, gut joggbar. Okay.
Ja, Alex.
Oh, ich, Moment. Ich bin gerade mit der Reihenfolge so ein bisschen durcheinander gekommen und wusste nicht, dass ich jetzt schon wieder dran bin. Aber ich bin gerne wieder dran, denn jetzt bewegen wir uns von der Insel Großbritannien weg, über den großen Teich, bleiben aber im Indie-Bereich, bewegen uns noch in die Wüste von Nevada und gehen nach Las Vegas. Da wohnen nämlich tatsächlich auch Leute und spielen nicht nur in irgendwelchen Hotels sich um Kopf und Kragen. Nämlich dort kommt die Band The Killers her. The Killers von gegründet von dem wahrscheinlich bekanntesten Mitglied der Band Brandon Flowers, und der ist auch so, glaube ich, die wichtigste Person wirklich in der Band, weil obwohl er nicht der Gitarrist ist, sondern ist der Sänger, der Songwriter und der Keyboarder. Und ich glaube, gerade bei den Killers ist das Keyboard ganz besonders wichtig. So, das macht immer sehr viel aus. Und bekannt sind The Killers wahrscheinlich, also man könnte sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie mal nicht bekannt waren. So, aber die sind erstmal zur Bekanntheit gekommen über die Fernsehserie OC California. Die hatte ich ja letztes Mal auch kurz erwähnt, weil das ja auch eine meiner Jugend Lieblingsfernsehserien war. Und da gab es in der zweiten Staffel, da gab es so einen Musikschuppen, The Bait Shop hieß der, und da sind immer so Bands aufgetreten und dann wurden die Stücke auch immer schön ganz durchgespielt und so. Das hatte immer so was sehr Nettes und da traten eben The Killers auch einmal auf und haben zwei Songs gesungen und gespielt. Und ja, ich finde das Album Hot Fuzz wirklich das beste und vielleicht sogar das einzig richtig gute Album von The Killers. Und ich freue mich, seit wir hier mit diesem Feature hier begonnen haben, dass wir hier ab und zu auch mal was über Musik erzählen dürfen, freue ich mich darauf, dieses Album mal vorstellen zu können. Ja, die ersten vier Stücke des Albums sind, finde ich, absolute Superknaller. Und ich finde auch, seit eben, wie gesagt, diesem Album ist nichts mehr Vergleichbares erschienen. Jenny Was a Friend of Mine, damit geht's direkt los, ist ein total toller Song. Hat erst so einen Akkord, der die ganze Zeit durchgeballert wird. Und dann beginnt es nämlich ein Bassriff. So, also das Riff läuft über den Bass. Und das ist auch schon mal sehr interessant. Dann natürlich Mr. Brightside, dazu komme ich gleich nochmal gesondert. Dann ein schöner Song, Smile Like You Mean It, der war auch Teil eben dieser OC-Folge. Ich glaube, die Folge hieß, glaube ich, A New Era, müsst ihr nochmal nachschauen. Ist überhaupt auch sehr nostalgisch, nochmal OC California zu gucken. So, dann natürlich ein ganz toller Song, gehört auch mit in die Playlist, finde ich, Somebody Told Me. Das ist ein sehr, sehr episch cooler Song und der Text wirft auch ein bisschen Fragen auf. Der heißt ja, Somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. Also ist das vielleicht ein, ja schon im Jahr 2004 schon so ein Transgender-Thema, was hier angesprochen wird? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall interessant und cool, cooler Song. So. Und der Superhit von The Killers war ja irgendwann später im Jahr 2008 dieses Human. Und das war ganz anders als das, was hier auf diesem Album passiert. So, also ich finde einfach, dieses Album einfach super. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Mega-Hit von The Killers, nämlich Mr. Brightside. Das ist einfach so ein Gänsehaut-Song für die Ewigkeit. So, wenn der irgendwo läuft, irgendwo lief, es gibt ja auch Mr. Brightside Partys einfach so, der einfach läuft, das ist einfach, da geht einem das Herz auf, wir sind da, das war immer so ein Tanzflächenstürmer, wir sind dann immer sofort hingerannt, haben uns angeschrien, 3,5 Minuten lang, es war herrlich, es ist immer noch so. Und deswegen schauen wir uns diesen Song dann nochmal kurz genauer an. Der Text ist ja relativ eingängig und wiederholt sich auch ständig. Und es geht im Prinzip um so einen Boyfriend, der irgendwie davon erzählt, was gerade seine Freundin macht, während sie gerade fremd geht. So. Und das Interessante ist, dass eben diese Strophe einfach nochmal wiederholt wird. Ist sehr eingängig. Und dann die Melodie ist ja entlehnt von Ludwig von Beethoven. Also vom vierten Satz der 9. Sinfonie. Besser bekannt als Ode an die Freude. Und das wird spätestens im Solo dann ganz deutlich. Das haben wir dann auch früher immer einfach so mitgesungen. Also wenn dann das Solo kommt, haben wir dann immer Freude, Schönheit, Ritter, Funk und so weiter. Und das ist ja nicht umsonst die Europa-Hymne. Also das hat richtig was Hymnisches und eben genau so was löst richtig Freude aus. So. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt. Und warum ist das eigentlich so? So musikpsychologisch. Und es ist die Akkordfolge. Erste Stufe, vierte Stufe, sechste Stufe in Moll und fünfte Stufe. Also C, F, A, Moll und G. So. Und das ist auch die Akkordfolge, mit der Taylor Swift Milliardärin geworden ist. So, und das ist einfach, ich weiß nicht, wie das so ist mit dieser Musikpsychologie, aber das ist eben eine Akkordfolge, die gut tut, so, wenn man die so hört. So, und am Anfang ist dieser Song erstmal so ein bisschen gefloppt. Es hat gar nicht so richtig hohe Chart-Einstiege gehabt. Aber irgendwann später gab es nochmal neueres Aufflammen des Songs und sorgt dann dafür, dass Mr. Brightside der am längsten permanent in den englischen Charts vertretene Song ist. Mit 433 Chartwochen. So, das ist lang. Verkaufszahlen nur für die Single, ich habe für das Album gar nicht reingeguckt, aber bei der Single allein, Mr. Brightside, 51 Mal Platin, einmal Diamant, insgesamt 19 Millionen verkaufte Singles. So, und jetzt kommt, um die Zahlen nochmal richtig nach Outer Space zu treiben, die Spotify-Klickzahlen. 2.477.409.978 Abrufe bei Spotify.
Wahnsinn.
I rest my case.
Okay. Ich sagen. Und 3 Millionen davon von
Kann man nicht
so. Ja, toll. Ist so. Also immer wieder toll. Ich habe richtig auch beim Hören jetzt gedacht, so, ach toll, das ist großartig. So.
Also, ja. Ich finde ja das Nachfolgealbum besser. Ich bin.
Ja, das hast du ja in unserer 2006er Folge ja auch. Ich bin ein
großer Fan von Samstown und hab die auch erst entdeckt tatsächlich mit Samstown und kam nicht mehr in dieses Hot Fuzz rein irgendwie, als was so die ganz große Euphorie angeht.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall auf Alex Seite.
Ja, das war ja klar.
Ja. Das ist schon so das The Killers Album. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu, du hast gesagt C, G, A, Moll und F, ne?
C, F, A, Moll und G.
Ah, okay. Ja. Weil es gibt ja diesen Four-Chord-Song von X und da ist es aber, habe ich jetzt extra nochmal nachgeholt, da ist es C, G, A, Moll und F, also dieselben Akkorde, nur andere Reihenfolge.
Ja.
Aber irgendwas scheint es damit auf sich zu haben. Auf
jeden genau. Fall. Und C, A, Moll, F und G ist das, was ich am häufigsten spiele, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme irgendwie. So, das ist auch die typischste Pop-Akkordfolge und so. Ja, genau. Aber irgendwie hat das was. So.
Ja, jetzt was ganz anderes. Mal wieder. Also, die Band habe ich extrem geliebt über viele, viele Jahre. Ich bin vor einigen Jahren, ist mir die Liebe abhanden gekommen, was neuere Sachen von denen angeht. Die alten kann ich immer noch nachvollziehen. Die Band heißt Wilco, kommt aus Chicago und ist eigentlich so ab den späten 90ern oder ab 96 so bis heute eigentlich so eine Kritiker-Lieblingsband irgendwie. In allen möglichen seriösen Rezensionen sind die eigentlich immer ganz oben. Und es ist tatsächlich nicht so ganz leicht zu erklären, warum eigentlich. Also wir sind mal so, die kommen aus dem Alternative Country, so ein Genre, das Mitte der 90er sehr populär war, in den USA vor allem, aber teilweise eben auch in Deutschland, mit so Bands wie Fink dann oder so aus Hamburg, die das Ganze auf Deutsch versucht haben. Also eine Musik, die irgendwie mit einem Bein im Country steht und mit dem anderen aber auch klar ist, dass die auch eine Indie-Sozialisation haben, diese Typen. Und dann wenden sich Wilco eben mehr und mehr dem Pop zu, aber einem sehr dekonstruierten Begriff von Pop. Also wir sind so, irgendwie haben wir Dylan mit dabei, Neil Young sicherlich auch, die Birds aber auch und ganz viel Beatles, John Lennon Solo. Und ja, die machen eben handgemachte Musik, die irgendwie kein Rock ist und auch kein reiner Country, sondern irgendwas dazwischen einfach, was man halt so machen kann mit einer Akustikgitarre, einer E-Gitarre, einem Keyboard, Bass und Schlagzeug. Ganz toller Songwriter, Jeff Tweedy, ganz tolle Stimme. Und die Band hat dann irgendwie Ende der 90er einen Major-Vertrag bekommen und hat ein Album gemacht, das Label aber nicht rausgeben wollte. Und dann hat die Band die Bänder gekauft vom Label und hat das Album dann selber rausgebracht. Und es war ein Kritikererfolg irgendwie ohne Ende. Und der Nachfolger dieses Albums ist eben jetzt das 2004er A Ghost Is Born. Das Album hat einen Grammy gewonnen für Best Alternative Rock Album, wobei es eben ja kein Rock ist, sondern einfach nur Alternative. Die zwei eingängigsten Songs sind sicherlich Hummingbird und Theologians. Die sind wirklich so ganz große, ja, in der Beatles-Tradition eigentlich große melodiöse Pop-Songs, einfach toll und fein gespielt. Der Rest ist teilweise sehr, sehr introvertiert. Jeff Tweedy leidet unter chronischer Migräne, ja, grenzdepressiv mindestens. Und das hört man, finde ich, einigen Liedern schon auch an. Hell is Chrome beispielsweise oder auch Company in My Back. Sehr fragile, sehr introvertierte Songs irgendwie, von denen man anhört einfach, dass sie auf der Akustikgitarre irgendwie mal grundkomponiert waren und von der Band dann ja halt so ein bisschen schräg und nie ganz so gefällig, aber irgendwie halt dann doch auch sehr berührend arrangiert werden und aufgenommen. Man hört auch so Krautrock-Referenzen dann teilweise bei dem sehr abgefahrenen Spiders, 10-minütige Jam-Session eigentlich, sehr schräg zum Teil auch. Und ja, so ist es ein sehr abwechslungsreiches Album, auf das man sich auf jeden Fall einlassen muss. Das erschließt sich vielleicht nicht direkt, aber entfaltet dann eben, wenn man diesem Album die Zeit gibt, wirklich eine Menge Schönheit, melancholische Schönheit, würde ich das mal nennen. Und ist so, was meine Liebe zu Wilco angeht, war das so eigentlich der Höhepunkt. Das Nachfolgealbum noch, da habe ich sie auch mehrfach live gesehen, auch eine ganz, 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 ganz fantastische Liveband. Und danach bin ich dann so nach und nach wieder ausgestiegen bei Wilco. Dann hat sich's auch wiederholt und wurde auch nicht mehr besser. Wird zwar bis heute immer noch über den Schellenkönig gelobt, wenn sie was machen, aber ja, ich habe das Gefühl, irgendwie wiederholen sie sich dann auch und werden auch eher wieder schlechter dann so über die Jahre. Mhm. Aber dieses Album hier noch sehr fein. Wilco, A Ghost Is Born.
Mhm. Naja, ganz nice. Ganz nice. Bisschen Jack White habe ich zwischendurch auch gedacht, wegen dieser Gitarren, die so ein bisschen.
Ja, sehr kaputte E-Gitarren immer so wieder drin. Ja. Das ist ein, ja, so ein schöner Kontrast zwischen der Akustikgitarre einerseits, schön Picking und so, und dann kommt immer so eine schräge. Es hat eben dann auch dieses Neil Young-mäßige ist drin. Dadurch, so dieser Kontrast, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Und das war eine der Bands, die ich meinte in meinem kleinen Cliffhanger beim letzten Mal, die auch, du sagtest es gerade hier, dieses Spider-Song, wo eigentlich gejammt wird, die auch so ein bisschen klingen, als würde das Album gerade in dem Aufnahmeprozess erst entstehen.
Also genau, das hätte ich eigentlich.
Ist natürlich nicht der Fall.
Die Sachen brauche ich eigentlich nicht so von Wilco. Die sind eigentlich die mich eher so ein bisschen nerven. Also sie schaffen es auch wirklich oft so, das erste Lied auch extrem sperrig zu machen auf einem Album irgendwie. Die ersten Lieder gefallen mir selten bei Wilco, wo sie dann auch kein Problem haben, mal einfach nur 2 Minuten nur ein Feedback oder so, dann gleich oder damit sogar zu starten oder so.
So, und da wollte ich nochmal drauf eingehen. Der vorletzte Song, Less Than You Think, 15 Minuten Geräusch. Was geht denn da ab? Also was war ja wohl wirklich. Ich war auf dem Fahrrad, als ich das gehört habe und konnte nicht weiterschalten, weil das Handy irgendwo weg war und ich hatte nur einen Hörer drin, dann kann ich nicht weiterschalten. Und ich fuhr da so durch Münster und hörte nur dieses Brummen und dachte, ey, wollt ihr mich verarschen? Und dann gucke ich irgendwann aufs Handy, natürlich verbotenerweise, und schau, das geht noch 15 Minuten, dieses Geräusch.
Also, das war frech. Das Lied ist ja bis dahin auch ganz schön. Irgendwie geht da 3-4 Minuten und dann kommt halt 10 Minuten dieses Geräusch. Und sowas muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Ich weiß nicht, was die künstlerische Botschaft sein soll, aber sowas nervt mich auch wahnsinnig. Das kann ich überhaupt nicht.
Also ist das nur aus so Zeiten von CD, so ein Hidden Track einfach, der am Ende kommt, der eine Art Belohnung ist, dass man es durchgehalten hat? Ja,
sowas muss es. Aber es nervt so.
Aber dann ist der letzte Song auch einfach nur eine Minute
so wie,
lang.
Oder so. Weißt du, also, so Bücher mit so Anspruch, so Romane ohne Absätze, ja, und ohne Anführungszeichen, so einfach nur ein Text so in einem durch. Sowas nervt mich so abartig, da habe ich schon keinen Bock drauf irgendwie. Kunst hin oder her, aber ich weiß irgendwie, es geht halt. Nee.
Kunst hin oder her, aber schreib halt doch bitte wie ein
Mensch.
Ja, warte
mal einen Absatz, damit man mal irgendwann eine Pause machen kann. Ich lese doch das nicht am Stück durch irgendwie, sondern nicht so, dass ich mich 2 Stunden in den Sessel setze und sage, oh, ich lese jetzt diesen Buch von vorne bis hinten durch. Ja, Barney.
Ja, aber das ist die Erwartungshaltung.
Tu nicht so, als wärst du James Joyce.
Ja, genau.
Okay. Ja, genau. Aber sonst nett. Sonst kann man das gut hören.
Fand Martin.
Nicht erst Klaus? Egal. Gut, dann Natürlich kein Jahr ohne Deutschrap. und ich habe das Solo-Album, also das erste Solo-Album eines der bedeutendsten aktuellen und erfolgreichsten Deutschrappern dabei, nämlich das von Sido. Es heißt Maske.
Ja.
Ältere erinnern sich, dass der gute Herr mal eine aufhatte. Und als ich jetzt in der Recherche war und festgestellt habe, warte mal, also 2004 ist das erste Soloalbum von Sido rausgekommen und da war schon drauf Fuffis im Club und mein Blog. Und das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich mal rausgeguckt, der hat irgendwie alles, was er vorher gemacht hat, war entweder auf so einem Agro-Berlin-Sampler drauf, also auf diesem Sampler von diesem Label, oder immer in Kombination mit B-Tide zusammen als West-Berlin-Maskulin oder Alles ist die Sekte. Also im Prinzip so. Deswegen, der war in der Szene eigentlich schon mega bekannt und super erfolgreich und dann hat er überhaupt erst angefangen sozusagen alleine Musik zu machen. Ja, und das ist aber ein ganz klassisches frühe 2000er Berlin-Rap-Album, also überhaupt nicht jugendfrei, natürlich auf dem Index, gewaltverherrlichend, drogenverherrlichend,
sexistisch,
Kriminalität, alles ist dabei. Und aber es ist original nur wegen einem einzigen Lied indiziert worden, nämlich einem sehr drogenverherrlichen Lied. Und wenn man sich den Rest des Albums anhört, denkt man sich, das ist das Problem. Okay. Aber Sido wäre ja nicht Sido, wenn er nicht einen guten Move gemacht hätte und dann am Ende des Jahres dann noch Maske X rausgebracht hat, also praktisch dasselbe Album nochmal, nur ohne den indizierten Song. Dafür mit einem Remix von da 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 da. Ich möchte den Titel nicht sagen. Was ja unwesentlich besser ist. So, ansonsten, ja, mein Blog und Fuffis im Club wahrscheinlich die absoluten Sido Evergreens. Wobei man hier auch sagen muss, die Albumversion von mein Blog ist halt so viel schlechter als die Single-Version. Das geht auf keine Kuhhaut.
Ja, ich kannte die auch gar nicht. Also
nee, früher habe ich
immer nur die Single-Version gehört, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht die einfach auf dem Album drauf ist. Also muss man sich anhören, ist also die Single-Version richtig gut und die Album-Version einfach mega langweilig. Der Beat ist auch voll kacke.
Ja, aber der Text ist der gleiche und irgendwie trotzdem irgendwie legendär.
Ja, das stimmt schon. Ja, und jetzt mittlerweile Sido, keine Ahnung, ja, fast schon im Pop angekommen eigentlich. Ja. Ne? Also irgendwie deswegen nichts mehr für mich, wenn da keine Mütter beleidigt werden. Dann
Ich meine, der hat mit Andreas Burani zusammen irgendwie so einen Song gesungen. Ne? Also,
was für
lief bei WDR 2. So. Und zwar auch mit dem Teil von Sido. Also das ist
Der kann sich in seinem Blog auf jeden Fall nicht mehr sehen lassen.
Nee, genau. Ja, mein Blog musste ich ja in unserer 2004er Folge 160 alle anhören, musste ich ja am Ende als Gedicht vortragen. Also um dann nochmal richtig auf den Text einzugehen. Apropos vortragen, apropos 2004, wir sind 18 geworden. An meinem 18. Geburtstag musste ich vor versammelter Mannschaft den Song auch vorsingen, den du gerade zumindest noch nicht mal vom Titel her nennen wolltest.
Den da 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 da.
Genau den, ja.
Für die Älteren unter uns, um wen geht's?
Also, wie viel Beleidigung darf in deinem Podcast?
Wenn das ein Zitat ist, ist das in Ordnung.
Ja, gut. Es ist der Arschfix-Song.
Okay. Alles klar.
Ja. So.
Dreimal darfst du raten, worum es in dem Lied geht.
Ja. Es ist keine zweite Ebene, es ist keine Metapher.
Absolut nicht. Es geht
darum. So, alles wirklich ein bisschen eklig. Also ich kann das auch irgendwie schwer hören, aber es ist irgendwie trotzdem legendär und wir wollten uns auch damals das Abi-Motto geben, Agro-Abi. So, wegen Agro-Berlin. Das durften wir aber nicht. So. Naja. Aber das zeigt auch, wie viel Einfluss das hatte früher auf uns.
Auf jeden Fall. Also diese frühen 2000er, das war die Zeit von Berlin und Agro-Berlin im Deutschrap, auf jeden Fall.
Ja.
Dann hat jetzt der Klaus auch wieder mal eine völlige Kehrtwende hier.
So, das dritte Album, das ich 2014 nennen möchte, wird jetzt schon etwas abseitiger. Es handelt sich um die Band oder das Projekt Sophia und die Platte heißt People Are Like Seasons. Und es ist eine Band, die sich vor allem um einen Typen dreht, ähnlich wie bei The Divine Comedy. Ist jetzt egal, wie der heißt, auf jeden Fall jemand, der eher in den dunkleren Gefilden des Menschseins unterwegs ist. Und ein Lied heißt auch Another Trauma und ein anderes Holidays Are Nice, da hat er natürlich recht. Auf jeden Fall gibt es mit dem, ich glaube, das ist der Opener mit Oh My Love, sowas sogar wie einen kleinen Hit. Ein Lied, das so nach vorne geht und der sich mir gut in der Indie-Disco vorstellen könnte. Warum ich aber die Platte ausgewählt habe, ist das Lied Desert Song Number 2. Mit viel Akustikgitarre, man weiß gar nicht so genau, was das für Akkorde sind, finde ich. Und am Schluss schwingt sich das auf zu einem symphonischen Lärm, der aber trotzdem Atmosphäre und Schönheit versprüht. Ich habe das damals nicht gekauft, das Album, sondern mir ein paar Lieder gebrannt und ich habe hinter Desert Song Number 2 ein Ausrufezeichen gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Band oder das Projekt heute noch gibt. Es war auf jeden Fall damals so, dass die Kritiken meistens sehr gut waren, aber dass man halt gesagt hat, dass der Mann mit Sicherheit nicht besonders glücklich sein kann. Ich empfehle Oh My Love und Desert Song Number 2 auch für die Playlist.
Mhm. Wenn eine Band ein Projekt ist, ist es meistens schwierig.
Ja. Aber 2020 neuestes Album rausgekommen. Also offenbar gibt es die noch. Oder das Projekt noch.
Okay. Alex. So.
Jetzt kommen wir zurück nach Deutschland. Wir haben in Deutschland angefangen und jetzt kommen wir zurück nach Deutschland und kommen jetzt mehr oder weniger zu einem fingierten Battle zweier Bands, die immer so ein bisschen gleichzeitig genannt wurden, so ein bisschen auch wie das fingierte Battle zwischen Toten Hosen und Ärzte, was ja auch nicht wirklich jemals existiert hat. Ich glaube, auch hier ging es nicht darum, dass diese Bands irgendwie sich gegenseitig gebattelt hätten, sondern es wurde immer so mitten zusammen genannt und dann musste man immer sagen, zu welchem Lager man gehört. Und wir können ja gleich mal gucken, welche Band sich im Endeffekt durchgesetzt hat. Es geht natürlich um die beiden Deutsch-Rock-Bands mit weiblichem Gesang, nämlich Juli und Silbermond. So, und ich fange jetzt mal an mit Juli. So, das ist eine Band aus Gießen, so eine Studierendenband. Die Sängerin Eva Briegel kommt aber irgendwie aus eurer Ecke da, so aus dem Badischen. So, das hat der Klaus auch irgendwann mal erzählt. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie so aus eurer Gegend. So aus irgendeinem Ort, der wahrscheinlich Heim irgendwo hinten dran hängen hat. So, auf jeden Fall, Juli ist natürlich jedem bekannt. Das Album heißt Es ist Juli und ist das Debütalbum. Und ich finde, dort ergibt sich eine noch ziemliche Musik-Gesangsschere. So, es wirkt, als wären die mal aus einer härteren Musikrichtung gekommen und dieser Gesang von Eva Briegel, der poppt das dann so ab. So, also gerade die Songs und Gitarrenriffs und das Schlagzeug bei Warum und bei Tränen schwer, die lassen so erkennen, dass sie vielleicht eigentlich mal was Härteres spielen wollten. So, das klingt so ein bisschen nach Three Doors Down, vielleicht sogar ein bisschen nach Pearl Jam, ich weiß es nicht, so von den Riffs her. Aber wenn dann Eva anfängt zu singen, dann wird's poppig. So, und dann wird's seicht und dann wird's ein bisschen gefälliger, also wesentlich gefälliger, so. Und, naja, den Song Die perfekte Welle kennt natürlich jeder. Ein wichtiger Song auf dem Album ist auch noch Geile Zeit. Den habe ich damals zum ersten Mal gehört, das weiß ich noch ganz genau. Martin hat es ja auch in der letzten Ausgabe angesprochen, dass wir den Führerschein gemacht haben. Und ich habe das bei der ersten Überlandfahrt lief das im Radio. Das hatte ich noch ganz gut im Kopf, dass ich das da zum ersten Mal gehört habe. Das ist halt so Musik, die kann man gut hören, wenn man Liebeskummer hat. Und 2004 hatte man Liebeskummer. So, Und das passte dann da so ganz gut. Und ich hatte eine Band damals, vielleicht auch ein Jahr später oder so, die ziemlich ähnlich war zu dieser. Also Gitarrenriffs und Deutschrock mit intelligenten und metaphernreichen Texten und weiblichem Gesang. Und wir hießen Andiamo. So. Und ich habe jetzt auch beim Wiederhören dieser Band, dieses Albums gemerkt, dass ich die doch wohl häufiger gehört habe, als ich es früher zugegeben hätte.
Ich nicht.
Ja, doch, irgendwie schon. Und wir haben uns irgendwie auch schon an der Musik so ein bisschen orientiert. So ähnlich haben wir auch Musik gemacht. Ja. Irgendwelche Takes zu Juli. Ich habe irgendwann mal auf einer Autofahrt kam irgendwie eine Playlist mit Juli-Songs und ich konnte alle mitsingen. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig auch, ja.
Also ich kenne tatsächlich nur die Singles, also Hier geile Zeit und Die perfekte Welle. Ich habe die mal live gesehen in Köln bei dem 1Live-Ringfest. Also so eine Umsonst- und Draußen-Veranstaltung. Mhm. Da sind wir aus Gründen nach Köln gefahren und haben uns da Juli angeguckt und noch so ein paar andere Bands dieser Zeit und 1Live-Bekanntheit.
Ja. Okay.
Ja, ist okay.
Ich hab überhaupt keine Meinung. Ich kann nichts dazu sagen.
Gut. Reicht auch.
Jetzt haben wir hier Verkehrte Welt.
Machst du jetzt Silbermond?
Ach so, machst du Silbermond noch?
Später? Nee, kommt okay. Später. Das ist mein letztes
Album. Also ich habe jetzt haben wir ja was ganz Seltsames am Start, nämlich dass Klaus das Morrissey-Album von 2004 nicht auf der Liste hatte und dann habe ich es dann draufgenommen irgendwie, damit es überhaupt auftaucht, weil es ist mein Lieblingsalbum von Morrissey. Eigentlich habe ich ihn solo gar nicht verfolgt. Ich habe die Smiths in den 80ern gehört und dann habe ich mich eigentlich nicht weiter interessiert für Morrissey. Das war dann für mich in den 90ern eigentlich kein Thema. Und dann kam dieses Album und ich weiß, dass ich eine Kritik gelesen habe im Rolling Stone, die sehr vielversprechend war und wohlwollend. Und dann habe ich da reingehört und fand das direkt fantastisch. Es ist ja, wenn man Klaus auch immer so hört, über Morrissey zu sprechen. Übrigens hier an der Stelle ein Tipp. Klaus war zu Gast bei dem tollen Musikpodcast SWR1 Meilensteine zum Smiths-Album Meat is Murder. Gerade aktuelle Folge. Also wenn man Klaus über den Morrissey sprechen hört und die Solo-Sachen, wie die teilweise entstanden sind, dann geht es da schon auch über Tische und Bänke und irgendwie Kraut und Rüben und alles wird irgendwie auf ein Album gepresst und man weiß nicht, Demos sind dann schon direkt irgendwie das Album und die ursprünglichen Produzenten des Demos sind total entsetzt und dachten, ja, wir dachten, der nimmt das nochmal gescheit auf und so. Und jetzt hat er aber hier ein Album, das wirklich aus einem Guss ist. Er hat eine Band, die anders als dann auf den Nachfolgealben noch nicht alles zuknüppelt. Da gibt's ja dann so eine Zeit, wo er so junge, ungestüme Musiker da hat, irgendwie, die wirklich das zurocken, ja, und seine Songs eigentlich zuknüppeln. Und das ist hier noch nicht. Es ist wirklich eine Sammlung von ganz ausgezeichneten Songs. Natürlich im typischen Morrissey, in der typischen Morrissey-Atmosphäre und im typischen Duktus, auch was die Liedtitel angeht. Mein Lieblingssong auf diesem Album ist ein Song mit dem fantastischen Titel I Have Forgiven Jesus. Und was er da singt, ist wirklich auch berührend. Ich habe es vor kurzem im Auto auch nochmal angehört. Er ist also quasi, er singt aus der Sicht eines Kindes, der eigentlich mit Jesus hadert, dass er ihm die Fähigkeit so für so viel Sehnsüchte und für so viel Liebe mitgegeben hat. Und er findet aber niemanden, der diese Liebe erwidert. Und beschreibt eigentlich halt die Hölle, durch die er eben geht, dadurch, dass es da niemanden gibt, irgendwie, der ihn versteht und so weiter. Und man kann sich jetzt irgendwie vorstellen, wie so der junge Morrissey als so ein sensibler Poet irgendwie da natürlich in so einem nordenglischen oder in so einem englischen Vorort es natürlich auch nicht leicht hat, er irgendwie als so ein androgyner, dünner Kerl irgendwie, der wahrscheinlich halt von den Bullies natürlich da auch entsprechend behandelt wurde. Da gibt's eine sehr berührende Strophe, wie er seine Woche dann beschreibt. Monday, humiliation. Tuesday, suffocation. Wednesday, condescensions. Thursday is pathetic. And by Friday, life has killed me. Und ja, irgendwie, ich denke da immer so in der Hoffnung halt auch an die eigenen Kinder und so, hoffentlich geht es denen anders. Ich habe irgendwie, mein Sohn, habe ich das Gefühl, ist auch so ein ganz sensibler, und ich wünsche mir immer, dass es dem gut geht und dass er nicht dauernd gegen irgendwelche Wände läuft, irgendwie auch im Sozialen, dass man einfach seine nette und sensible Art irgendwie, dass man der halt auch so begegnet, seine Peers, und nicht da, dass der irgendwie an einen Punkt kommt und sagt, so, ich werde halt jetzt auch zum Arsch, weil man kriegt eigentlich nichts dafür, wenn man nett ist irgendwie zu den anderen und so. Es ist ein sehr, sehr, sehr berührender Song, finde ich, irgendwie von Morrissey. Das kann er ja gut. Gar nicht so selbstmitleidig, wie er dann eben auch manchmal sein kann, sondern sehr, sehr berührend. Fantastisch natürlich auch Textzeilen wie, in welchem Lied ist denn das? The world is full of crashing bores. Also schreckliche Langweiler. Muss sagen, dass ich mich auch schon das eine oder mal andere Mal bei dem Gedanken ertappt habe, irgendwie in Gesellschaften zu sitzen. Und erwachsene Männer reden ja immer übers Radfahren irgendwie neuerdings. Früher waren es andere Themen, jetzt ist es immer das Radfahren. Und ich habe vor kurzem irgendwie auch so ein Ding gehabt, irgendwie, wo ich dachte, ich langweile mich hier zu Tode. Ich kann doch nicht den ganzen Abend jetzt diesen Leuten zuhören, wie sie übers Radfahren reden. Und dann versuche ich dann einen Witz zu machen und zu fragen, wann hat es eigentlich angefangen, dass Männer nur noch übers Radfahren geredet haben, aber dann haben mich alle angeguckt und wussten nicht so richtig, was ich meine, weil sie es wahrscheinlich schon ihr Leben lang machen. Ja,
sie reden vor allem am meisten über ihre Räder.
Ja, klar. Ja, aber alles wirklich ja auch Tracking und da und welche Strecken und ich weiß nicht, es ist Wahnsinn.
Ja, man muss sich mit 40 doch eine Persönlichkeit aussuchen. Das ist entweder Fahrrad, Grill oder Golf, oder?
Ja, ich kenne niemanden, der Golf spielt. Grillen kenne ich, also ist selten ein Gesprächsthema. Und hier gerade, hier ist ja so Fahrradhochburg irgendwie gerade Fuß des Schwarzwalds und zwischen Freiburg und Schwarzwald ist es Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich bin da wirklich der absolute Outcast irgendwie mit meinem mit meiner Anti-Fahrradhaltung. Wobei ich schon auf Fahrrad fahre, aber eben nicht zum Spaß, sondern halt einfach, um irgendwo hinzukommen, um nicht das Auto zu nehmen.
Ich war da ja mal mit dem Fahrrad
bei dir in der Nähe. Ja, und du hast dich gemeldet. Ich
sogar da müssen
wir auch noch mal drüber reden irgendwann. Oder du hast dann, ja, aber
ich
da warst du
doch gemeldet. Du hast gesagt, du hast keine Zeit gehabt.
Viel zu weit weg wieder. Ja, genau.
Ja. So, aber da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren.
Ja, Wahnsinn. Ja,
von Respekt. Zu Hause aus.
Und dann auch noch ein Text, den ich noch kurz erwähnen möchte. How can anybody possibly know how I feel? Mit der fantastischen Zeile, she told me she loved me, which means she must be insane. Finde ich auch immer schon grandios. Bestes Lied auf dem Album, The First of the Gang to Die. Irgendwie so eine Gangstergeschichte. Und jetzt kommt noch der Hammer eigentlich an diesem Album. Da gibt es noch eine zweite CD dabei. Ich weiß gar nicht, ob das die reguläre oder die Deluxe-Version ist, die ich da habe. Da sind nochmal 8 Lieder drauf und die sind auch alle nochmal bockstark. Ich glaube, es sind B-Seiten einfach. Oder andere Non-Album-Tracks, die er hier nochmal zusammengefasst hat, Bonus-Disc und kein schwaches Lied. Wahnsinn. Ringo, super. It's hard to walk tall when you're small. Und dann auch noch The Munich Air Disaster 1958 über diesen Flugzeugabsturz von Manchester United im Nebel in München, wo die ganze Erfolgsmannschaft von Manchester United von der Zeit gestorben ist oder bis auf 2 oder 3. Weiß kaum noch jemand heute, aber Morrissey erinnert daran in diesem Song. Schönes Album, sein bestes Solo, wie gesagt, finde ich überhaupt von allen. Sehr poppig, er singt fantastisch, tolle Songs. Und danach wurde es dann schwieriger, vor allem was diese Band angeht, die er sich da, um sich geschart hat.
Und wenn da tolle Songs drauf sind und es gut ist und poppig, dann hat deswegen Klaus das wahrscheinlich nicht genommen.
Ja.
Mag sein.
Aber ich fand es eine schöne Gelegenheit, jetzt mal diesen tauben Fleck in meiner Musikkenntnis ein bisschen zu stopfen. Weil ihr redet ja so oft von Morrissey und bis auf die Tracks auf euren Playlists habe ich noch nie sogar auf ganze Albumlänge dann mal so ein Album von Morrissey gehört und habe jetzt mal ein bisschen genauer.
Also das mit dem kann man wirklich einsteigen.
Von der Stimme und so.
Auch wirklich, wenn man denkt, so, wer ist Morrissey? Ja. Also klar, die Smiths 80er ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber wenn man mal mal hören will, wie der auch mal singt, ohne zu jodeln und ohne seine, was er da immer so sakral dann irgendwie auch rummacht und so, wie jetzt auf Midis Mörder zum Teil, wo man denkt, was macht er denn eigentlich? Und hier singt er, das ist, er hat einfach alles Hand und Fuß. Tolle Melodien und er hat einfach eine fantastische Stimme. Und kurze Zeit später habe ich ihn dann nochmal live gesehen, ich glaube beim nächsten Album, der auch live einfach, der richtig toller Crooner, aber richtig guter, charismatischer Typ natürlich. Mittlerweile auch natürlich sehr umstritten und Klaus erzählte da immer ausführlich.
Politisch.
Ja, aber einfach toller Sänger. Wollte man gar nicht so glauben, teilweise, wenn man die Smith-Sachen anhört, wie er da teilweise, wo man auch denkt, trifft er den Ton eigentlich oder was macht er? Aber der kann das schon.
Ja.
Gut.
Wer ist dran?
Martin, ich frage.
Ich habe keinen
Überblick.
Mehr. Okay.
Ich habe nicht Martin.
Perfekt. ja, ich bleibe im Deutschrap und es ist ein weiteres Debüt-Solo-Album. Und das ist aber auch die absolut einzige Gemeinsamkeit mit Sido. Denn es geht um das Album Max Herre von Max Herre. Seines Zeichens bekannt von Freundeskreis. Also. Während Sido ja dieser klassische Berliner Assi ist, haben wir hier den Student aus Stuttgart und das hört man. Das hört man an den Texten, das hört man daran, wie die Musik da auf dem Album ist. Also da gibt es Soul-Einflüsse und Reggae und Rock und das ist halt ein, also am Ende ist es ein Rap-Album, aber eigentlich ist es einfach ein gutes Pop-Album mit Sprechgesang vielleicht. Und das wurde auch belohnt mit einer Platz 1 Platzierung in den Albumcharts. Und ich glaube, ich würde schätzen, ich habe von Max Herre bestimmt jetzt, sagen wir mal, mindestens 15, eher 18 Jahre lang nichts mehr gehört, so nach dem Motto. Und als ich zu elektrisch die erste Single angemacht habe, also das war wieder so eins dieser okay, es ist jetzt 2004. So, also da, das war ein Lied, das so sehr so Erinnerungen und alles Mögliche bei mir getriggert hat. Dann habe ich mir auch direkt das ganze Album nochmal angehört. Und ich muss sagen, das kann man sich einfach auch heute noch immer noch richtig gut anhören. Das ist super musikalisch. Max Herre ist einfach ein guter Musiker. Jetzt mittlerweile macht er, glaube ich, auch noch weniger Rap und mehr so Singer-Songwriter-Geschichten. Und also zu elektrisch, super, wahrscheinlich das rappigste Lied sozusagen auf dem Album. Und ansonsten auch noch Erste Liebe zusammen mit Jordan Alani, seiner Frau, Freundin.
Frau, glaube ich. Band. Hat gerade aktuell auch wieder alles. Ein ganzes Album mit ihr zusammen, gerade ganz frisch.
Ja. Also damals Frau, dann getrennt, jetzt wieder Frau.
Okay. Aha, so. Der Bravo-Experte weiß Bescheid.
Ja, ja, das war den Effekt hatte ich bei dem Lied, bei Erste Liebe. Das ist okay, auch so, okay. Oh, what? So. Ja, schön.
Ja. Ja. Rap für Markt, würde ich sagen.
Ja, ich habe.
Das ist ganz toll.
Ich habe eine Geschichte zu Max Herre. Meine Frau ist großer Max Herre-Fan. Und ich hatte. Wurde eingeladen von Klett Cotta als mein Roman Der Klassenfeind, bei denen gerade so in der Pipeline war, für ein Fußballturnier in Stuttgart mit so ein Verlagsturnier irgendwie, wo die Klett Cotta-Mannschaft gegen verschiedene andere, weiß ich gar nicht mehr, was da alles war. Auf jeden Fall habe ich da mitgespielt, war natürlich total im aus jeglichem Training raus und bin dahin natürlich ohne irgendwie vorher zu trainieren und mich warm zu machen und war wirklich nach, ich weiß nicht, am Ende dieses Tages komplett am Arsch. Also ich hatte Schmerzen am ganzen Leib, es war wirklich schlimm und ich hatte mich verabredet mit meiner Frau, wir waren noch gar nicht so, damals noch nicht meine Frau, noch gar nicht so arg lang zusammen. Und sie wollten nach Stuttgart kommen, wir wollten dann dort irgendwie hatten eine Wohnung und wollten halt das Wochenende dort verbringen. Und dann habe ich sie getroffen am Bahnhof und an dem Abend hat Max Herre gespielt, Schlossplatz Stuttgart. Und dann sind wir dahin und haben irgendwie so einem Typen noch zwei Karten abgekauft. Und ich war da, natürlich wollte natürlich das jetzt alles richtig machen und so, ich konnte aber nicht mehr stehen. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich hatte Schmerzen, es war unfassbar. Ich hatte direkt Muskelkater eigentlich auch schon. Ja, schon während ich noch gekickt habe, habe ich schon gemerkt, wie der Muskelkater kommt. Habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. So, naja, Krämpfe und Wahnsinn. Und dann stand ich da irgendwie und wollte irgendwie ihr zuliebe dieses Konzert durchhalten und es ging nicht. Ich bin dann irgendwann so, ja, wie man sich so abstützt irgendwie mit den Händen auf dem Oberschenkel nach vorne gebeugt. Dann hat sie gesagt, weißt du was, geh doch raus und leg dich irgendwo hin. Und ich so, oh ja, nein, es geht schon. Dann bin ich natürlich rausgegangen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so mit Max Herre, wenn es jetzt irgendwie, es hätte vielleicht Bands gegeben, wo die Schmerzen dann egaler gewesen wären, aber es war dann wirklich auch, ja. Und dann lag ich draußen auf der Wiese und das war dann schön. So, dafür war die Musik dann, war so, ich finde es halt ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht so. Es war dann aber nett, halt schöner Sommerabend und dann, ja, als ich liegen konnte, war es okay.
Ist eigentlich die perfekte Musik, an einem lauen Sommerabend auf der Wiese zu liegen. Ja. Also,
oh, das war dann okay.
Ganz toll. Ich habe das jetzt gehört und dachte, boah, das ist ja so toll. So, vor allem, nachdem ich dann hier Martin Sido-Album da noch gehört habe, kurz vorher, dachte ich, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht und trotzdem gehört es eigentlich der gleichen Kategorie oder dem gleichen Genre an. Das ist ja auch mit Band gespielt. Das ist ja nicht nur gestampelt. Das sagt er ja sogar im ersten Song. Das ist meine Band, keine Samples hier. Ich bin hier so. Und na, ganz toll. Hier Anna 04 fand ich auch nochmal toll. Also so ein Hommage an den früheren Freundeskreis-Song, wie er diese Anna wieder trifft. Jetzt aber mittlerweile Frau und Kind hat und nicht weiß, wie reagiere ich denn jetzt? Und jetzt fragt sie, ob wir uns treffen nochmal, um ein bisschen zu quatschen. Und er fragt sich dann, er bringt das Kind ins Bett und sagt, was mache ich denn jetzt? Naja, wir wollten ja nur reden. Aber na, also ganz interessante Geschichte, die sich da entwickelt. Und ganz wichtiger Song, King vom Prenzlauer Berg. Der war ja wohl super witzig. Ich wusste gar nicht, dass 2004 dieses Thema schon so präsent war. Aber es ist halt Berlin, ne? Da sind solche Themen halt aktuell.
Das war Hipster. Und 20 Jahre später kommt Hipster, bevor es Hipster gab anscheinend.
So, genau, so. Super, super cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Von Martins Alben in dieser Runde hier mein Lieblingsalbum. So.
Gut, Alex, dann bist du dran.
Word.
Nicht joggbar. Aber nicht joggbar. So. Dann jetzt sozusagen die Kehrseite der Medaille, nachdem wir gerade über Juli gesprochen haben. Jetzt Silbermond. So. Und ich glaube auch, im Endeffekt hat Silbermond wohl das Rennen gemacht. Und die sind auch besser. So. Und die waren auch vor allem damals wesentlich besser. Und dieses Album Verschwende deine Zeit ist eigentlich viel zu cool, um von Silbermond zu sein. So. Und was ich aber gerade über Juli gesagt habe, stimmt hier auch ein bisschen. Also sehr, sehr rockig, geht auch in die punkige Schiene so. Aber dann wird es dann wieder ein bisschen zerpoppt durch den weiblichen Gesang. Aber nicht annähernd so extrem wie bei Juli. Die Songs meandern so zwischen Trennung und Leidenschaft und aber auch zwischen adolescenter Rebellion gegen das Establishment so. Und leider sind es aber vor allem die Trennungslieder, die Silbermond dann im Endeffekt berühmt gemacht haben. Durch die Nacht geht ja noch, das hat ja zumindest noch so eine gewisse Hardrock-Gitarrenriff, so ein bisschen. Aber dieses unsägliche Symphonie, es ist so furchtbar. Und das hat auch nichts mit dem Rest des Albums zu tun. Ist auch völlig überproduziert und hat also wirklich, wenn man nur diesen Song kennt und den Rest des Albums nicht, dann hat man eine ganz andere Band vor Augen, als im Endeffekt auf diesem Album unterwegs war. Am Ende des Albums gibt es noch eine Live- und eine Demo-Version des Songs, die sind viel besser. Also kicken wir das mal weg, diese Symphonie, und kommen mal zu den guten Songs. Das ist vor allem Albumtitel Verschwende deine Zeit. Der geht gut los. Mach's dir selbst. Auch guter Titel. Irgendwie auch so ein bisschen dieses Establishment dagegen angehen. So. Dann Konsumkritik. Stückel heile Welt. Das besteht so aus Werbeslogans. So, das ist sehr witzig. Und das hat ein bisschen fast was Wir sind Heldenmäßiges. So, die stehen ja auch noch irgendwo in diesem Dreieck von so weiblichen Fronted Deutsch-Rock-Bands, aber über die haben wir ja schon mal gesprochen. Naja, und dann auch noch ein sehr cooler Song, so ein auf die Fresse, punkig, rebellischer Song, passend gemacht. So, da geht's auch nochmal richtig cool ab. Der gefällt mir auch wirklich sehr gut. Der muss auch auf jeden Fall in die Playlist. Und am Ende mit Immer am Limit zeigen sie dann nochmal, dass sie eigentlich auch Hardrock-Qualitäten hätten, aber die nicht ausspielen. So. Schade eigentlich, denn was die Welt im Endeffekt von Silbermond bekommen hat, sind halt vor allem diese schnulzigen Singles, die in Erinnerung bleiben. Und das wird dann auf dem 2006er-Album laut gedacht mit Das Beste nochmal so auf die Cringe-Spitze gebracht. Diesen Song, den kann man nicht hören. Er ist so schlimm, er tut weh beim Hören. So.
Aber das, ich denke, dass bei beiden Bands natürlich da Leute im Hintergrund sind, die diese Entscheidungen treffen. Das waren wahrscheinlich nicht die Bands selber. Also ich bin ziemlich sicher, so wie du es beschreibst, dass beide gern mehr gerockt hätten und dass das eigentlich auch mal, dass die sicher als Rockbands angefangen haben und dass man denen halt nahegelegt hat, so, hört mal. Wir machen jetzt da ein paar Singles, dann können wir hinten raus noch ein bisschen rocken irgendwie, wo eh niemand mehr zuhört oder so.
Ja, also wenn man eben diesen passend gemacht Song hört, dann denkt man, die hätten eigentlich was anderes vorgehabt hier mit der Welt zu tun. Naja, okay, abschließend zu sagen also, Silbermond gewinnt gegen Juli. Ich meine, Stefanie Kloß kennt man ja mittlerweile auch, vor allem als aus der Jury von The Voice und so. Die hat es auf jeden Fall so als Promi geschafft, während Juli ja eher so in die Versenkung fast ein bisschen verschwunden sind. Die haben zwar auch nochmal vor kurzem ein Album rausgebracht, das war aber auch eher unwichtig. Naja, also ich glaube, Silbermond sind wesentlich erfolgreicher im Endeffekt auch gewesen. Und in einem Spiegeluniversum, in dem bei einem Auftritt unserer Band damals irgendjemand dabei gewesen wäre, der was zu sagen gehabt hätte, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Lehrer über die Musik von Andiamo sprechen. So, weil das genau diese Musik war, die wir eben auch damals so gemacht haben.
Aber du, so. Was, naja. Hast du gesungen, oder?
Nein, wir hatten auch einen weiblichen Gesang, so. Also es passt eigentlich alles genau. Wir hatten auch zwei Gitarren. Wir hatten, was man halt so hat in der Band. Ne? Und einen Keyboarder. Wir hatten halt einen Keyboarder, der auch die Songs geschrieben hat. Und der hat schon wirklich sehr, sehr viel Poesie dann noch in diese Songs reingesteckt. Ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Also eigentlich schade, dass diese Songs jetzt alle so weg sind einfach. Weil die waren irgendwie schon gut. So. Naja, vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Reunion. Nein, egal. Okay, ja, das war's, ne? Das waren alle meine Alben.
Jetzt haben wir doch den Überblick verloren. Jetzt habe ich habe noch eins. Klaus hat noch zwei. Jetzt machen wir erstmal noch für Klaus. Der hat jetzt hier was sehr Interessantes. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht noch.
So, jetzt noch was Obskures. Es gibt ja Captain Kirk, besser gesagt William Shatner, der in vielen, ich sag mal, Disziplinen unterwegs ist. Unter anderem macht er Schallplatten, auf denen er aber eher nicht singt, sondern spricht. Und ich denke, dass das sehr, also viele Freunde hat, die das halt sehr speziell oder obskur finden. Ich habe die Platte damals gekauft, weil er mit Henry Rollins ein Lied aufgenommen hat. Das heißt, I Can't Get Behind That. Und Henry Rollins war ja unser großer Spoken-Word-Künstler. Mark war da auch manchmal dabei, obwohl ihm das immer zu lang war, wenn er 3 Stunden am Stück gelabert hat. Manchmal muss man sogar stehen, wie ich glaube in Schorndorf war das, glaube ich. Jedenfalls hat Henry Rollins von den Aufnahmen zu dem Lied erzählt und dabei immer William Shatner imitiert. I hear a guitar und so. Und er redet ja wirklich so. Und dann hat der berühmte Musiker und Produzent Ben Folds diesen Guitar-Player Adrian Blue eingeladen, den man ja kennt von David Bowie und allen möglichen Leuten, die in den 70ern rum experimentiert haben und der dann im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche gemacht zu dem Lied I Can't Get Behind That. Und bei dem Lied stehen William Shatner und Henry Rollins, das kann man sich richtig vorstellen, ums Mikro rum. Und jeder musste vorher aufschreiben, hinter was er nicht steigt. nämlich warum man das singt bzw. spricht, William Shatner, warum er in seiner Sprache ständig das Wort like benutzt. Und I can't get behind that kind of English. Und dann geht es auch darum, dass man als Fahrschüler auf der Straße fährt und die brüllen dann in der Gegend rum. Und ich glaube, der letzte Satz kommt von William Shatner selbst. Er sagt, I can't get behind a fat ass. Also man lacht sich kaputt. Und natürlich war die Hintergrundinformation von Henry Rollins und wie er das erzählt hat, also wie die Zusammenarbeit mit William Shatner war, war natürlich sehr witzig, weil er ihn halt auch super nachgemacht hat. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie in die Shownotes packen, falls es das irgendwo zum Runterladen gibt. Witzig an der Tracklist ist zum Beispiel das erste Lied Common People von Pulp. Und er spricht natürlich den Text, was das Ganze sehr interessant macht. Und Has Been ist so eine Art Country. Und es ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Sache, die natürlich nicht in den Charts war. Aber ich empfehle jedem, da mal reinzuhören, vor allem in I Can't Get Behind That.
Ja, super. Vor allem, weil Ben Folds ist natürlich ein großer Songwriter und er hat die meisten Stücke halt arrangiert und auch viele der Songs geschrieben, die jetzt keine Coverversionen sind. Und das mit dieser wirklich faszinierenden Stimme von William Shatner ist, da gibt es tolle Momente, die weit noch drüber rausgehen. Also dieses I Can't Get Behind That ist natürlich eigentlich so ein Witzlied irgendwie. Aber es sind tolle und auch berührende Songs da drauf irgendwie. Hauptsächlich durch die Arrangements von Ben Folds.
Ja.
Gut.
Ja. Und einfach, weil das Captain Kirk ist.
Ja, das ist unfassbar. Wahnsinn. Ja, und er hat da wirklich so eine tolle Stimme irgendwie. Dem hört man einfach gern zu. Das ist schön zum Einschlafen. Schön beruhigend auch. Der redet ja nur auf dem Album. Und Ben Folds macht halt die Chöre und hinten dran irgendwie tralala. Und seine Stimme dann super. Echt ganz toll. Müssen wir wieder anhören. Du hast jetzt nichts mehr, Alex. Okay, du noch eins, Martin?
Ich habe noch
eins. Also gut.
Ich habe
noch eins. Dann haben wir jetzt, Klaus hat auch noch eins. Dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt eins und dann machst du, Martin, und dann macht Klaus sein letztes. Also, mein Lieblingsalbum des Jahres, neben dem Album von Arcade Fire, über das wir ja letztes Mal schon gesprochen haben, ist das zweite Album von Kings of Leon. Shake Heart. Break. Shake Heart Break heißt es. Und es ist nochmal das zweite Album in diesem alten Stil von Kings of Leon, bevor sie dann den Stil geändert haben. Aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich kommerziellen. Wobei die auch von diesen ersten zwei Alben durchaus schon verkauft haben, aber natürlich kein Vergleich zu dem, was dann mit Sex on Fire und so passiert ist. Also dreckigster Südstaaten-Rock, wo diese furchtbar unfassbar tolle, faszinierende, dreckige Stimme von diesem Sänger noch so viel besser funktioniert als dann später bei den eher indie-rockigen Sachen. Und ich höre da auch frühe AC/DC eigentlich ein bisschen raus. Er hat eigentlich echt auch was von Bon Scottiges irgendwie. Klingt ja wie so ein kleiner Rock'n'Roll-Gnome auch irgendwie so. Und, und dann sind dann halt aber die Strokes auch noch irgendwie mit. Also man hört schon, dass die auch aktuelle Indie-Rock-Bands sich angehört haben. Und das hört man zum Beispiel bei Tappert Jean Girl ganz stark, dass da irgendwie die Strokes eine Rolle spielen noch oder auch bei The Bucket. Und die Hälfte dieses Albums ist einfach nur uneingeschränkt fantastische, euphorisierende Rockmusik. Gerade in dieser absurden Mischung aus so Lynyrd Skynyrd, AC/DC und den Strokes oder so mit dieser abartigen Stimme von dem Typ. Toll, toll gespielt, toll arrangiert und King of the Rodeo, Tapper Jean Girl und The Bucket sind wahrscheinlich so die absoluten Highlights da drauf. Und haben sie ein seltsames, dann waren sie Vorband, glaube ich, von U2 und so und haben irgendwie ein seltsames Übergangsalbum gemacht und sind als Indie-Rockband dann neu auferstanden mit diesem, wie hieß das Album mit Sex on Fire? Only by the Night 2008. Und dann war das plötzlich eine ganz andere Band. Und diese ersten zwei sind so viel geiler als alles, was sie dann danach gemacht haben. Schade, aber nur für mich, nicht für sie.
Ja, eher nicht für sie. Ja, für die war das, glaube ich, nicht so schade. Ja. Ja. Ja, total
war okay
cool.
Für ja, die,
war schon okay. Ja, ja, ja. Also auch diese Songs haben auch alle so ein bisschen was, so was Spontanes, so ein I don't give a shit-mäßiges. So, wir spielen jetzt einfach hier so einen Song. Das ist das zweite Album, was ich meinte, wo so ein bisschen gefühlt gejammt wird, mehr oder weniger. Ja, also alles so ein bisschen sehr, wie du sagtest, mit den Strokes, sehr punkig irgendwie und
Und wenn sie aber dann abgehen oder also, wenn sie einen Song haben oder eine Idee haben, dann total geil. Ja, aber es gibt so diese Momente, wo man das Gefühl hat, so, wo wollen sie gerade hin, was machen sie gerade irgendwie? Und dann kommt aber plötzlich das nächste Lied, ist dann wieder mega einfach. Ja, super. Ja, sehr schön. Dann Martin. Dein letztes.
Ja, ich habe auch noch was Deutsches dabei, nämlich Umf, Ausrufezeichen auf jeden Fall am Ende, ist wichtig. Und das Album heißt Wahrheit oder Pflicht und ist der kommerzielle Durchbruch der Band, denn es ist einfach schon das 8. Album von denen. Also gefühlt ist das Debütalbum, aber es ist das 8. Album, denn sie haben den Element of Crime Move gemacht. Die ersten Alben waren nämlich mehrheitlich mit englischen Texten. Und dieses Album ist mehrheitlich oder fast ausschließlich, bis auf, glaube ich, ein oder zwei Lieder, mit deutschen Texten. Und anscheinend war das ein guter Move. Denn damit haben sie es dann irgendwie so geschafft und sind, wenn sie nicht das schon vorher waren, aber auf jeden Fall zu so einer Szenegröße in diesem Industrial, Heavy, Gothic, whatever, Metal, wie man das auch immer nennen will, aufgestiegen. Und das Lied, das jeder kennt von diesem Album, ist natürlich dieses Augen auf mit diesem Eckstein-Kinderlied-Dings, was wieder beweist, dass Deutsche eine Liebe für so Nonsens-Geschichten irgendwie haben. Ich habe gelesen, Trivia, das war auch bei FIFA 2005 das Titellied in der deutschen Version. Warum auch immer. Und eigentlich sind, glaube ich, alle anderen Lieder auf dem Album besser als Augen auf, weil da eben keine Kinderlieder drin vorkommen. Ja, also das ist alles, geht alles in so eine ähnliche Richtung. Da ist auch immer so ein bisschen so dieses Herzschmerz verlassen werden, aber halt in so einer düsteren Edgelord-Attitüde irgendwie vorgetragen. Aber nichtsdestotrotz ballert das auch ganz gut und das ist also, wenn man damit zurechtkommt, die sind auch, diese Bands, dieses Genres sind sich auch irgendwie alle recht ähnlich. Da gibt es noch so Eisbrecher und so, das klingt irgendwie alles gleich. Mittlerweile ist auch der ehemalige Sänger von Eisbrecher der neue Sänger von Umf und keiner hat es gemerkt, so nach dem Motto, dass sie da gewechselt haben. Naja, was ich herausheben möchte, ist einmal das Duett mit La Immortale, praktisch die weibliche Version von Umf, Brennende Liebe. Das kann man sich auf jeden Fall, war, glaube ich, auch noch eine Single, ist auch ganz gut. Und 1000 neue Lügen und Du spielst Gott, würde ich mal hier noch so ein bisschen herausheben. Wobei aber die schon alle in eine sehr ähnliche Richtung gehen.
Ja. Also ich habe, die haben ja gar nichts gesagt, als du die das geschickt hast, habe ich da reingehört. Und das Erste, bei den ersten zwei Liedern, was ich total, also wo ich dachte so, hä? Es ist original Rammstein mit einem anderen Sänger und mit nur einer E-Gitarre statt acht oder so.
Ja. Also, ja. Ich habe aufgeschrieben, Rammstein auf Temu bestellt.
Auf Wish.
Ja, Wish gibt's ja nicht mehr. Muss man jetzt Temu sagen. Rammstein auf Temu bestellt, ey. Ja. Ah, irgendwie, ja, mir gefällt's auch nicht so gut. So, also, aber wir dürfen nichts gegen Kinderstimmen in irgendwelchen Liedern sagen, denn jede Podcast-Folge von Pop und Pubertät beginnt mit Kinderstimmen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, hast du recht, ja.
Wer ist das überhaupt? Jetzt können wir endlich mal fragen, jetzt passt's gerade.
Jetzt kommen die Insights.
Also das in dem Lied ist Klaus' Tochter,
die You're So Embarrassing. Und das andere ist dann Mein Sohn, der war damals 5 oder so. Der musste das halt auswendig lernen. Ist aber zusammengeschnitten aus 3 Takes oder so. Oder 4 war er, ich weiß nicht. Ist ja echt schon eine Weile her. Ja, ja. Genau.
So.
Ja, jetzt kommt ein Album, das interessanterweise Klaus mir weggenommen hat irgendwie. Das hätte ich nämlich sonst auch auf der Liste gehabt, weil es mir auch sehr wichtig war. Ich sage dann auch noch 2 Sätze dazu. Aber hören wir erstmal an, was er dazu meint.
Plattensammlung steht, aber durchaus damals bei den Kritikern großes Lob geerntet hat und auch gute bis sehr gute Lieder enthält. Und zwar geht es um die Platte Zombie von Kante. Und Kante ist ja sozusagen sowas wie ein Ableger von Blumfeld, weil, wie heißt der? Eike Bolken, glaube ich, ist der Sänger und der war vorher, glaube ich, Bassist oder was bei Blumfeld. Jedenfalls war er bei Blumfeld, natürlich mit Seitenscheitel. Und jetzt macht er sein Projekt Kante zu einem, ich sage jetzt mal, zu einer Alternative zu Blumfeld, die ja immer schlagermäßiger wurden. Und man wusste dann spätestens bei Verbotene Früchte nicht mehr, ob die einem jetzt verarschen wollen mit dem Apfelmann zum Beispiel, oder ob das jetzt ernst gemeint ist. Eine gute Alternative war dann Kante mit einem sehr atmosphärischen Album. Und dann gibt es da noch seltsame Instrumentals, die ins Jazzige gehen mit Bläser und allem. Aber es gibt sehr gute, atmosphärische, düstere Lieder, wie zum Beispiel Schwaches Gift. Das ist jetzt nicht unbedingt Partymusik. Und das, ich sage jetzt mal, das schlimmste Lied in dieser Art ist, ich kann die Hand vor meinen Augen nicht mehr sehen. Also es wurde, glaube ich, selten was Düsteres gedichtet. Ich finde das Lied toll. In der Mitte gibt es so eine Art Pause, wo nur noch Geräusch vorkommt. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber es geht dann wieder zurück ins Lied und es passt eigentlich zu dem Lied. Ich will die Nacht an allen Tagen, singt er irgendwann, und ein sehr beeindruckendes Lied, muss ich sagen. Also musikalisch auf sehr hohem Niveau, was die da veranstalten. Nicht, weil es zum Teil jazzig ist, aber es ist sehr mit sehr vielen Details und so gespielt. Und es gibt auch Lieder, die auch nach vorn gehen. Wenn man beim Atmen innehält zum Beispiel, auffällig bei den Texten ist, dass er ganz, ganz oft wir singt, also erste Person Plural. Ich weiß nicht, ob sich da jeder dann mitgenommen oder angesprochen fühlt, aber ganz, ganz oft singt er aus der Perspektive von wir. Ja, müssen wir ihn mal fragen, was das soll.
Jetzt muss ich noch kurz was dazu sagen, weil das Album ist wirklich, finde ich, ganz, ganz, ganz fantastisch. Und ich fand Kante zu der Zeit, ich habe die 2-mal auch live gesehen, ganz großartige deutsche Band. Das Album heißt nicht umsonst Zombie, übrigens mit I, nur wie so ein italienischer Horrorfilm aus den 70er Jahren, also ohne IE. Und die Stimmung auf diesem Album ist genau so. Also es ist, jedes Lied beschreibt eigentlich eine ungreifbare Bedrohung irgendwie. Oft ist irgendwie ein Gewitter in der Luft, die Luft steht still und man spürt, es kommt was. Aber es kommt eigentlich nie zum Ausbruch. Auch ein schwaches Gift beschreibt eigentlich, wie der Körper befallen wird von irgendwas. Man weiß nicht von was. Es ist ein ganz unheimliches Album. Auch das Titellied Zombie, was ein total geiles Abgehlied auch ist für Kante-Verhältnisse. Wir sehen unmöglich aus, wir sind der Zeit voraus. Also irgendwie so eine, beschreibt irgendwie so Menschen, die irgendwie was bringen, was den anderen unheimlich ist, aber es wird nie so richtig benannt. Also hat echt eine Stimmung, dieses ganze Album, wie der Anfang von einem Horrorfilm oder so, bevor man das Monster zum ersten Mal sieht oder so. Ganz, ganz, ganz faszinierend, finde ich. Unglaublich, fand ich auch für mich, als ich angefangen habe mit deutschen Texten, eine ganz inspirierende Band. habe da auch echt ganz schön geklaut auf diesem Album immer, was so die, ja, manche Metaphern und so angeht, bis ich dann so auf einen eigenen Weg gekommen bin. Aber das war für mich echt so ein Trittbrett irgendwie zu den eigenen Texten. Und kannte, hab ich auch in dem Alive-Roman, taucht auch ein Zitat von denen auf, die haben ein ganz tolles Lied über Bands, die Summe der einzelnen Teile, ist aber vom Vorgängeralbum. Auf dem ist auch ein Lied mit dem Titel Im ersten Licht, was für mich eins der absolut wunderschönsten deutschsprachigen Lieder, glaube ich, aller Zeiten ist. Die haben dann noch ein richtig starkes Album gemacht danach, Die Tiere sind unruhig. Und dann wurden sie so eine Theaterband, glaube ich, oder haben viel für Theaterinszenierungen dann Musik gemacht. Und jetzt habe ich schon seit Jahren nichts mehr von denen gehört. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber war wirklich eine der ganz, ganz, ganz tollen und interessanten, auch künstlerisch interessanten deutschsprachigen Bands der letzten 20 Jahre. So verwandt natürlich zu den Hamburger Schule-Leuten, Blumfeld oder auch Tokotronic, aber wesentlich viel faszinierender für mich als Blumfeld und nicht so verschwurbelt wie Tokotronic.
Ja.
Hört mal rein.
Ich hatte so ein bisschen T.S. Ullmann, so ein bisschen an T.S. Ullmann gedacht.
Die ja, Tomte, das hab der, ich ist, auch der ist ein Tick eingängiger, glaube ich.
Vom Gesang her.
So, ein ja. bisschen mehr nach vorne. Aber wenn man Zombie vor allem den Titelsong anhört, das ist schon auch, dann geht er schon in so eine Indie-Rock-Richtung dann auch.
Ja. Das sind diese so Songs, die könnte man, wenn es in der Lyrik im Deutschunterricht mal wieder um expressionistische Lyrik geht, dann könnte man das vielleicht mal so als
ja,
als
total. Also dieses ist
nichts, ja, voll. Also im Inneren der Stadt.
Also erstens Stadt, ganz viel Großstadt also, natürlich und dann ganz viel diese Bedrohung irgendwie in der Ferne. So, was man im Expressionismus ja ganz viel hat mit dieser Kriegsahnung oder was auch immer da kommt, die Apokalypse oder so. Ganz, ganz, ja, ganz stark expressionistisch das Ganze auf jeden Fall.
Ganz viele düstere Metaphern und so. Und alles ein bisschen so mit Körper, Metaphern und so. Ja. Melancholisches Metaphernmaschinengewehr. Ja,
gut. Ja, super.
Der Literaturwissenschaftler wieder.
Ja, weil ich eine Alliteration verwenden kann, ja.
Ja, das Buchschreiben bekommt ihr wohl.
Ja, Jungs, sehr schön. Dann sind wir durch. Haben das Jahr, glaube ich, gut beackert. Viel mehr ist es nicht. Es gab noch ein REM-Album, das von der Band selber ignoriert und totgeschwiegen wird. Ich habe ein Interview mit Michael Stipe gelesen und gesagt, er hätte gern, dass dieses Album nicht existiert mehr. Ich fand es gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut, dass ich es jetzt reingenommen hätte. Ansonsten haben wir, glaube ich, das meiste gesagt und verbleiben mit einem aus aktuellem Anlass noch aktueller denn je. Nächsten Sonntag ist Wahl. Dreht nicht durch.
Ja.
Wir hören uns bald wieder mit einem Jahr eurer Wahl. Dürft euch noch was aussuchen, was übrig ist. Und Martin, ein paar
sind noch.
Wir können sie auch direkt gleich live on air besprechen. Alex und ich hatten vorher, bevor du da warst, eine Idee. Wir machen eine Sonderfolge zu Serien demnächst mal. Oder sogar zwei oder drei.
Oh ja. Ja, da wär ich wohl auch ja, dabei.
Okay.
So. Ich habe schon mal eine gesehen.
Ja, das meinte Alex auch,
dass herrlich.
Du da was zu sagen hast dazu.
Ja. Ja, es ist wie immer schön hier. Also es fühlt sich einfach
schön mit euch. So. Sehr schön.
Gut. So. Okay. So, wie auf einem warmen Sommerabend auf einer Wiese liegen.
Max und im Hintergrund spielt Max
mit Krämpfen am ganzen Leib.
So. Okay. So, Jungs, danke, dass wir da sein durften.
Macht's gut.
Bis Ciao. Bald.
Ciao.
Tschüss.